Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Ich sah mich einmal im Bild, ein nackter Baum, der sich in einem kalten Stein spiegelt. So wirkt dein Wort auf mich, Herr. Es blättert meine Posen leer. Es entblößt meine Feigenblätterkleidung. Es spiegelt meine Nacktheit in mir selbst. Aber so, Herr, überdeckst du mich mit deinem Liebeskleid der Gerechtigkeit. Herr, ich will nicht mehr sein, als ich bin. Amen. Für denen, die gestern nicht da waren, wer war gestern nicht da? Das ist kein Schuldbekenntnis, ich will aber nur wissen. Ja, okay. Wir haben gestern angefangen mit einem Blick, die ich nur sehr kurz, weil viel neue da sind, über die Thema König sein in Israel. Gott ist König in Israel. Israel soll kein König sein. Das läuft durch das ganze Alte Testament. Und der Priester, Richter und Prophet Samuel ist durch eine unmögliche Lage gestellt. Entweder seine Söhne, zwei Priester, als Nachfolger, und die sind schlechte Priester wie Elis Söhne, oder ein König einzusalben. Und beide sind unmöglich. Und wenn wir in so einer unmöglichen Lage sind, das spiegelt unsere Schuld. Er war schuldig seine Söhne gegenüber. Und er geht ins Gebet. Und der Herr gibt denen einen König. Der Herr kann Wege benutzen, die er verworfen hat. Und er gibt denen einen König Saul. Und der spiegelt Israel. Unsere Politiker spiegeln immer unsere Lage. Saul ist äußerlich stark und innerlich schwach und ungehorsam. Und wenn man die Text liest und richtig das jüdische Gesetz kennt, weiß man, Saul wird ständig an Gottes Stelle gesetzt. Er kriegt die Zehnte, er kriegt die Essen, die Gott gehört und. Das bedeutet, hier ist Götzendienst, die Israel tut. Die wollen wie die Heiden sein. Und Saul ist eine Gestalt, die für modernistisches denkende Menschen sehr positiv ist. Denn er denkt immer menschlich, aber er denkt nicht göttlich. Das bedeutet, er ist ungehorsam. Und die Verwerfung Saul geht auf einen zweifachen Grund. Erstmal opfert er, wenn er nicht opfern darf, war Samuel spät gekommen, 7 Tage Schöpfung, wartet er, Saul. Samuel kommt nicht, das Opfer zu machen. Die Truppen fallen weg für den Krieg mit den Philister. Und aus mitmenschlicher Grund, um seine Truppen bei sich zu haben, macht er die Opfer selbst. Er ist aber kein Priesterkönig. Das ist Melchisedek, das ist David als Vordeuter. Hier mit seiner Schaubrotessen, Tanz um der Lade, und das ist Jesus. Und dann die zweite, ein Bann ist gelegt gegen die Feinde Israel. Auch die Modernisten sagen auch, das ist schlimm, alle muss sterben, weil Israel nicht infiziert sein sollte mit falscher Glaube, die Israels Heilswegen, die Weg der ganzen Welt versperren wird. Gott befehlt Saul, zu opfern die Menschen, dieses Volk und die Tiere. Und Saul weigert sich, das zu tun. Er opfert die Menschen außer den König. Und die beste Tier behält er für sich und für seine Leute. Reine menschliches Denken. Und damit wird er verworfen sein. Weil er denkt nach der zweiten Tafel. An mich, an meinen anderen Soldaten und so weiter. Aber nicht an Gehorsam gegen Gott. Mitmenschlichkeit kommt aus Christi. Echte. Weil er ist die Liebe. Und wenn wir uns in seine Liebe vertiefen, dann können wir diese Liebe weitergeben. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission. Das ist die tiefste Definition. Und dazu Diakonie. Saul wird verworfen sein. Und dann kommt der Gegenkönig. Wie Herodes und Jesus, der fleischliche König Saul, der geistliche König David. Und David ist ein großer Glaubenskönig, die große Psalmen und Lieder und so weiter. Ein großer gerechter König, ein großer kämpfender König, aber durch ein Weibsbild ist er zu Boden gestreckt, durch diese Bathsäbe. Er begeht Ehebruch und Massenmord, denn wenn man die Text genau liest, sieht man, dass wenn er befehlt, dass Uriah Bathsebas Mann sterben muss, dass er Bathseba kriegen kann, dass andere sterben in die kleinste Prozess, weil sie müssen nah an die Feinde rücken. Und David tut Buße und die Schuld geht auf seine Kinder. Und das plagt Israels für ihre ganze Geschichte. Und dann gibt diese merkwürdige Chronikendarstellung von David, ohne Ehebruch und Mord, ohne das zu nennen, ein idealisierter David, ein vorbildlicher König. Und dann kommt der Sohn David, denn die ganze David-Geschehen hat mit Jesus zu tun. Das ganze Alte Testament hat mit Jesus zu tun. Das Wort, das Fleisch geworden ist, das Alte Testament, gab keine Neue Testament damals, das ist das Alte Testament, welches Fleisch geworden ist in Jesus. Und Jesus legte in seine endgültige Auslegung von Tora, Mose sagte euch, ich sage euch zwei Gebote, Ehebruch und Mord. Die sind nicht die wichtigsten Gebote, das ist der erste Gebote. Warum? Weil er der Sohn David ist. Und er definiert Ehebruch als Begier außer die Ehe und Mord als Hass dem Bruder gegenüber. Damit sind wir alle Ehebrecher und Mörder im Geist in Gottes Augen. Und dann Jesus erfüllt die beide im Geist und stirbt als König der Juden in Re. Und Gott kommt ans Ziel mit dem Königtum Gottes. Und wer in ein jüdisches Synagoge-Gottesdienst war, und das Torah, das Allerheiligste, unser Kreuz steht an Stelle der Torah, an die gleiche Stelle, wo der Ort der Allerheiligste war. Wer Torah sieht, sieht ein König. Denn der Torah ist angezogen mit der Regalie der König, ein Kron da oben und alles, was ein König trug. Gottes Wort, Gottes Gebot ist König in Israel. Und so ist der Weg Gottes durch Christus. Und dann durch das Wort, das Gesetz, die dann in Christus erfüllt, wenn die Juden ihn annehmen, werden sie sehen, dass das ist alles Christus, die erfülle das Gesetz. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin das Torah Gottes. Denn Torah Gottes gilt als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Wahrheit Gottes. Für einen Jude ist das die blasphemischste Satz, die Jesus je gesprochen hat. Das ist unter Christen kaum verstanden, was das beinhaltet. Ich bin Torah. Und Jesus wird sich als der geistliche Torah zeigen. Er hat das gezeigt in seiner Auslegung der Erfüllung im Neuen Testament. Er wird das aber zu den Juden zeigen. Und dann ist dieser Weg der Königsein zur Vollendung gebracht, wenn beide Bunde ihn dann gehören. Dann haben wir diese Geschehen zwischen zwei Könige, Herodes, Jesus, fleischlicher und geistlicher König, und wir haben das mit Saul und David. Und wie gesagt, die ganze Geschehen Saul und David hat mit Jesus zu tun. Es gibt gar nicht im Alten Testament, der nicht jesuanisch ist, aber gar nicht. Alle Gesetze, alle Gestalten. Ich habe keinen Zweifel, dass wenn Paulus nicht einen wichtigen Auftrag gehabt, das Mission zu bringen, wäre mindestens 150 Bücher, ich habe ein paar Dutzende bis jetzt geschrieben, über Jesus im Alten Testament. Bestimmt 150 Bücher wäre geschrieben. Das ganze Alte Testament, alle Gesetze, die Reinheitsgesetz, die Opfergesetz, die ethische Gesetz, das hat alles mit Jesus und seiner Erfüllung zu tun. Alle die Menschen im Alten Testament, Mose, David, Josef, alle haben mit Jesus zu tun, partiell mit ihm zu tun. Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie wollen Jesus kennenlernen, wie Jesus sich selbst verstanden, das können Sie über das Alte Testament tun. Und dann fangen Sie an, das Neue Testament wirklich in die Tiefe zu verstehen. Das ist der Weg der Zukunft für eine echte Gemeinde. Für eine echte Erweckung, nicht was schnell aufgeht und keine tiefe Wurzel hat. Und gerade das ist, was die Leute nicht tun wollen. Die Leute lesen keine biblischen Bücher in unseren Kreisen mehr. Das ist auch ein Grund, warum ich so große, besondere Betonung auf das Wort, das Alte Testament. Die lesen die nicht. Schauen Sie, evangelikale Verlage, 5% die Bücher, höchstens, sind biblische Auslegung. Höchstens das. Und das bedeutet, wir werden immer oberflächlicher sein. Ich habe die schlimmste Erfahrung diese Woche gehabt von einem Pastor, wo ich wüsste, dass er Interesse an mich hat, an meine Bücher. Und ich rief ihn an und gefragt, ob er einen Termin mit mir 2002 ausmachen. Er sagte, er würde gerne das tun. Er muss mit seinen Ältesten zu tun. Und was war die Antwort der Ältesten? Das passt nicht in das Konzept unserer Gemeinde, eine biblische Gemeinde, Jesus im Alten Testament, wir machen Erweckungsmusik. Was bedeutet das? Wenn Jesu eigenes Selbstverständnis nicht passt in eine Vorstellung einer Gemeinde, was von einer Gemeinde ist das? Alles schnell auf, Geld zahlen, Menschenmenge, aber kein tiefe Wurzel und alles wird wie Schafe den Wind geblasen in die antichristliche Zeit. Das ist eine ernste Sache, eine ernste Sache. Bibel ist Arbeit. Bibel ist Arbeit und wir sind faul. Man merkt das an die deutsche Fußballmannschaft, ja? Ja? Wir sind faul geworden, ja? Ich war auch Sportlehrer, ich verstehe ein bisschen davon, ja? Wir sind jetzt bei Jonathan rettet David vor Sauls Nachstellung. Ich arbeite jetzt auf Bücher, wie ich mehrmals gesagt habe. Meine Frau ist christliche Seelsorge, BTS und Logotherapie, Viktor Frankl, der große Jude. Und man teilt alles in die Ehe und ich habe gesagt zu meiner Frau, Rosemary, jetzt schreibe ich seelsorgerliche Bücher, dass wir das teilen können. Ich suche gerade die Nebengestalten in die Bibel, die ich nicht behandelt, nicht die Abrahams, die Israel oder Jakob und Josef und solche Mose und David, sondern die Nebengestalten, zum Beispiel der sehr interessante Jonathan oder Isaac oder Aaron. Und ich werde den zeigen auf Spiegel unser Selbst. Und ich bin fast fertig mit dem zweiten Buch darüber. Ich arbeite sehr schnell, wenn ich gut arbeite. Wenn ich langsam arbeite, arbeite ich schlecht. Mit des Neutestamentlich. Jonathan ist eine, den ich behandelt. Die Interessante an Jonathan will ich sagen, weil gerade wenn man betont ein Nebengestalt, man geht von die heilsgeschichtliche Linie, die meine Hauptarbeit ist, weg, weil die sind nicht zentral in die Heilsgeschichte, aber sie sind zentral in die Seelsorge und fängt man an, ganz neue Dinge zu entdecken. Ich habe meine Mutter geschrieben, ich habe so viel gelernt von dieses Buch über das Alte Testament, auch über meinen Großvater, die heißt Isaac, als ich über Isaac geschrieben hatte, das sollen sie auch tun, soll nebengestalten, einmal schauen sie, die ganze Stelle, wo das gibt, in die Konkordat über Nebenstelle, das Faszinierende an Jonathan, weil ich habe das fertig über Jonathan. Jonathan ist vorbildlich, mehr so als David. Er hat alle die Gaben, die man braucht in einen Großkönig. Und er soll der König, der ist der Sohn Sauls und er soll sein Nachfolger sein. Er hat alles, er hat ein tiefer Glaube, er tröstet David, wenn David in Verzweiflung ist, schauen Sie die Jonathan, faszinierende Gestalt. Er kämpft gegen den Strom, er kann gegen, wo das Volk alles zu Saul hält, gegen David, er hält zu David. Er ist unabhängig, gegen seinen Vater, sogar vor David ist er unabhängig, zweimal gegen seinen Vater. Der ist ein vorbildlicher Typ und er wird nicht König sein. Und was sagt er so seelsorgerlich? Es gibt in diesem Raum bestimmt viele Leute, die ganz andere Berufswünsche gehabt haben, als was sie gekriegt haben. Und sie fühlen irgendwo, dass sie gescheitert war an dieser oder jener Stelle. Und vielleicht haben sie alle die Voraussetzung gehabt, wie Jonathan alle die Voraussetzung hat, ein vorbildlicher König zu sein. Und er ist nicht König geworden. Und durch Jonathan lernen sie das zu ertragen im Glauben. Und das hat er getan. So ist das seelsorgerlich zu verstehen. Jetzt wollen wir über Jonathan. Ich liebe diese Jonathan, weil ich David heiße, ja. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Warum wollte er David töten? Das haben wir sehr ausführlich gestern behandelt. Weil er eifersüchtig ist. Die Frauen sagen, und singen und tanzen. Saul hat 1000 umgebracht, David 10.000. Saul ist da, Israel zu retten von die Philister. Saul denkt zuerst an Saul. Alle unsere Politiker denken zuerst an sich. Gute wie schlechte Politiker, war das immer der Fall. Und das gilt uns auch alle an. Theo Lehmann und Svoboda, dieses Lied. Und ich, und ich, und ich. Und das geht Jaffin an und es geht jede hier an. Wir sind alle Egoisten. Ob wir das wissen wollen oder nicht. Jesus ruft uns zu bohrende Wirklichkeit, die Balkon, wie ich das sage, aus die eigenen Augen zu entfernen. Das ist kein Balken, das ist ein Balkon aus die eigenen Augen. Ich habe das einmal gesagt, dass mein Deutsch noch schlechter war, habe nicht verstanden die Fehler, aber es ist ein Balkon. Ja? Die schlimmste für eine erfolgreiche Fahrer ist die Neid seiner Kollegen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Und noch erfolgreicher als ich habe noch mehr Neid erlebt. Alle die Leute, die erfolgreich, die Lehrer, wo die Schüler wirklich an ihnen hängen, die werden große Probleme mit anderen Lehrern. Das Neid, die Eifersucht. Das ist der verfallene Mensch in jeder von uns. Mit Helmut Kohl, der sehr große Verdienst für Deutschland, der hat zwei Politiker, die ihn überlegen waren. Nicht als Politiker, Kohl war ein Machtpolitiker, sondern hier. Das war Biedenkopf und Späth. Und er hat die beide zur Seite geschoben. Und das ist, was immer starke Persönlichkeiten tun. Die wollen nicht, dass ihr eigene Macht in Frage gestellt, gute wie schlechte. Und Saul ist ein Schlechter. Kohl war in mancher Hinsicht gut, in mancher Hinsicht, wenn er über das Gesetz steht, nicht so gut, ja. Aber das hat mit die Sündhaftigkeit, die wir alle haben. Das ist keine Entschuldigung. Erklärung ist nie Rechtfertigung. Das ist freudianische Geschwätz. Wenn man erklärt, warum man so ist, man rechtfertigt damit. Erklärung ist kein Rechtfertigung. Man kann Erklärung, warum jemand einen anderen umgebracht hat, aber er ist trotzdem ein Mörder, oder? Er wollte David töten. Warum? Weil David geschätzter ist als er. Weil er das nicht erdulden kann, jemand, der besser ist als ihn. Ich habe die Beispiel Mozart gegeben, einer der größten aller Komponisten. Alle waren eifersüchtig auf Mozart, mit einer Ausnahme. Mein Lieblingskomponist, Haydn. Steht in der Bibel, Haydn und die Juden, nicht wahr? Ja. Haydn, warum? Haydn war wie ein Vater zu ihm. Er hat ihn immer Papa im guten Sinn genannt. Der Vater, der ganze Wiener Klassik, der große. Alles, die ganze westliche Musik hängt von Haydn ab. Das sagen alle, die die Musik gut kennen. Weil er auch ein guter Christ war und weil er ebenbürtig war mit Mozart. Er hat keinen Neid auf Mozart. Und Mozart hat keinen Neid auf ihn. Die waren beide auf dem gleichen Niveau. Saul ist nicht ebenbürtig mit David. Und er merkte das und deswegen hasste er ihn. Weil er der König, er hat die fleischliche Amt. David hat die geistliche Vorsehen. Und das ist ein Thema, die läuft durch die ganze Bibel. Saul ist Welt. Sogar die Juden werden zu Welt. Johannes Evangelium gegenüber Jesus. Und dieser Kampf in uns zwischen Fleisch und Geist ist ein Kampf, der in uns selbst geht. Keine von uns sind Engel. Wir leben alle im Fleisch. Die Frage ist, wer die Oberhand gewinnt. Das Fleisch oder der Geist. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr liebt und sagt es ihm weiter. In Jonathans Privatinteresse, ohne sein besonderer Bezug zu David, es wird im Interesse Jonathan, dass David stirbt. Von einer üblen menschlichen Sicht, weil dann ist er selbst der Nachfolger. Und wenn er kommt in diese Lage, sagt er, du wirst der König David, aber bringt mich in mein Haus nicht um. Jonathan handelt immer vorzüglich, besser als David. Aber Gott hat David vorgesehen als sein König, nicht Jonathan. Und er sagt David weiter und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun, so hüte dich morgen früh und versteck dich und bleib verborgen. Und so geht es weiter, wie Jonathan, da steht in diesem Kapitel, wie Jonathan zu David steht. Da sehen wir, ich will das überfliegen, dass wir zum zentralen Kapitel. Das nächste, was passiert, ist Michael. In Sauls eigenem Haus stehen zwei zentrale Gestalten gegen Saul selber. Jonathan und Michael. Ja, Michael ist eine faszinierende Gestalt, sie kommt auch in mein zukünftiges Buch vor, als Nebengestalt. Ja, was ist die Geschichte mit Michael? Das ist eine faszinierende Geschichte. Michael ist der Spielball der Politik. Michel, Davids Frau. David soll die älteste Tochter kriegen. Saul trickst ihn aus, gibt ihn aber der zweite Tochter, der ihn lieb hat, und benutzt Michal als mögliche Spion, David umzubringen. Michal kommt in einen Glaubenskonflikt zwischen ihr Vaters Nachstellung, wie Jonathan, und ihr Mann David. Und sie steht zu ihrem Mann, und das ist richtig, aus jeder Sinn das Wort. Der Mann ist wichtiger als der Vater, ja? Und David ist der Gerechte. Und sie macht ein Götzenbild, um die Leute Sauls vorzutäuschen, dass David noch da ist. Das aber entblößt Michal, denn sie weiß, wie man ein Götzenbild hat. Sie hat gemacht, sie sicherlich hat Hausgötzen wie Rachel auch. Interessanterweise ein Finger gegen die Götzendienst, aber Götzen sind leblos. David wird errettet sein. Und wenn David weggeht und verfolgt ist von Saul, Michal geht nicht mit ihm. Das ist der nächste Schritt. Sie steht zu ihrem Vater gegen David, geht nicht mit David. Sie wird verheiratet, gegeben an ein anderer. Das ist der nächste Schritt. Spielball der Politik. Und dann, als David König wird, was tut er? Er ruft Michal zu ihm, nicht weil er sie liebt hat, sondern weil er will zeigen, ich gehöre die Nachfolge Saul und das ist Sauls Tochter. Und wie reagiert Michal? Mit Verachtung gegen David, als er tanzt um die Lade. Ein Spielball der Politik gegen das echte menschliche Sinn der Ehe und der Liebe. Das ist Michal. Das gibt auch heute solche Sachen. Das ist Michal. Ich wollte nur auf das Wesentliche. Dann kommt David zu Samuel. Das ist ein sehr interessantes. David ist überall verfolgt von Saul. Und das Interessante ist, das Volk, er steht zu David, weil David ein großer Kriegsheld ist. Aber als es klar wird, dass Saul gegen David ist, das Volk steht zum Saul, wie das Volk gegen Jesus steht. Wie das Volk zu Hitler stand, nicht zu Israel. Immerzu das Fleischliche. Das ist das Problem. Das ist die Fingerzeichen an Juden wie an Christen, dass das Weltliche auch in uns gegen uns siegen kann. Dass wir neigen, immer die Mächte dieser Welt anzubeten, als ob die das letzte Wort haben. Wer hat wirklich geglaubt, dass diese Mauer zerstört wird? Niemand. Niemand. Es war alles Lippenbekenntnis und dann geschieht das. Und wie viele Leute haben gebeugt, die Mächte dieser Welt? Das geht durch die ganze Geschichte, jüdische Geschichte, deutsche Geschichte, christliche Geschichte. Die beugen die Mächte dieser Welt. Und jetzt kommt die antichristliche Zeit uns entgegen. Und werden wir das nochmal tun, dann gehen wir ewigen Abseits, wenn wir das nochmal tun. Und deswegen sollen wir uns zugerüstet sein. Lernen Sie sich selbst. Ich gebe Sie einen einfachen Maßstab dazu. Benehmen Sie sich, wenn Ihr Vorgesetzter zu Hause ist, als wenn jemand unter Ihnen ist. Benehmen Sie gleich. Wenn Sie ein Christ sind, sollen Sie gleich benehmen und nicht verbeugen vor den Vorgesetzten. Das sind Konfessionen. Das hat mit Glaube und Jesu Auftrag nichts zu tun. Beugen Sie die Leute, die vorstehen für Ihnen. Schmeicheln Sie sich, diese Leute. Wenn Sie das tun, werden Sie sicherlich für den Antichrist beugen. Sehen Sie in Ihr Privatleben, wie Sie sich benehmen. Ich habe das durch ein lustiges Beispiel gezeigt gestern Abend, als ich in eine Baptistengemeinde eingeladen und der 8-jährige Sohn, der Kinder reden ehrlich, mindestens reden sie ehrlich, sagt, Herr Pfarrer Jaffin soll immer zu uns eingeladen sein, denn wir kriegen Grüße essen, wenn er kommt. Ja, ja. Aber denken Sie, ich sage immer zu meiner Frau Rosemarie, bei jeder Begegnung, du bleibst das Wichtigste für mich, nicht meine Gäste. Das ist Konvention, du bleibst und ich soll der Wichtigste für dich sein, weil die Ehegatte ist der Wichtigste für uns. Behandeln wir so, benehmen wir sich so. Halten Sie nicht an Konventionen. Konventionen sind nicht der Weg Gottes. Jesus bricht alle die Konventionen in Israel, aber alle. Das ist aber ein Thema für sich. David aber floh und könnte erinnern, kommt zu Samuel nach Rama und sagt ihm alles, was ihn Saul angetan hatte. Und er ging mit Samuel und sie blieben zu Naioth. Und es wurde Saul angesagt, siehe, David ist zu Naioth in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Und sie sahen die Schar der Propheten in Versuchen und Samuel an ihrer Spitze. Da kommt der Geist Gottes auf den Boden Saul, sodass sie in Versuchen gerieten. Das ist ein sehr schweres Problem, diese prophetische Versuchung. Wir haben solche Sachen heute unter Schwarmgeist. Das geht dann zu Saul, der dann in die letzte Dreck sich aussieht und wühlt sich da, im Grunde genommen in Dreck, in Nacht. Ist das Heiliger Geist? Oder ist das das böse Geist, die schützt das Geist von Gottes? Es steht, das haben wir gestern Abend, Gott schickt einen böse Geist gegen Saul, um zu schützen. Als das Saul angetan wird, sandte er andere Geboten, die gerieten auch in Satan, ins Versuchen. Er sandte ein dritter Boten, die gerieten auch ins Suchen, da ging er selbst. An welche biblische Geschehen denken Sie? Die aber eine ganz andere Bedeutung, aber die gleiche Form annimmt. Gott schickte seine Propheten und schickte und schickte und dann, als nichts angenommen, wer kommt? Sein eigener Sohn. Nur, das war im positiven Rahmen. Hier ist es in negative, aber es ist die gleiche Form und es ist eine Vordeutung. Wissen Sie, solche Dinge wiederholen sich ständig in der Bibel. Dass etwas in einem Zusammenhang in Bezug zu Fluch und in einem anderen Zusammenhang in Bezug zu Segen, nennen wir den Ort Bethel. Ich kann nicht verstehen, wie ein christlicher Ort sich Bethel nennen kann, denn jeder Jude weiß, dass Bethel ein verfluchter Ort ist. Das nicht gegen die Werk, aber ich habe manches gegen das Modernismus, den der Werk eingeschlichen, aber Bethel war ein gesegneter Ort unter Jakob. Wann ist er verflucht? Wer weiß, wann die Verfluchung? Seit dem 8. Jahrhundert ist Bethel ein verfluchter Ort, 1. Jahrhundert vor Jesus und Amos. Lesen Sie den Propheten Amos, der Ort ist grundsätzlich verflucht. Bethel, ein gesegneter Ort. Der Ort, wo die Basel-Mission, eine kleine schwäbische Gemeinde, wo ich gesprochen habe, war eine groß gesegnete Gemeinde. Auch ich glaube, die Gründe von Krishone kommt auch aus diesem Ort. Das heißt Winsheim. Das ist ein kleiner Ort in meiner Dekanat. Das Ort ist heute leer. Ich habe zu 15 Leuten da gesprochen. Große Kirche, total leer, es ist nicht mehr gesegnet. Jetzt haben sie ein neues Schrift, positive Fahrer, seit der erste Mal seit Jahren. Das bedeutet, nennen wir der Zahl 10. 10 bedeutet die Gerechten, aber die kippt ständig in die Ungerechten um. Die 10 verlorene Stämme gegen die 2, Juda und Benjamin, Jesus und Paulus. Die Juden brauchen 10 Männer einen Gottesdienst. Und Jesus sagt, wenn 2 oder mehr versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Die 10er sind das Gesetzliche in diesem Zusammenhang gegen Gott. Das ist eine dialektische Sache mit 10. Es kann sehr positiv sein, wenn nur 10 Gerechte hier in Sodom und Gomorra zu finden sind. Das ist positiv, wenn man die findet, und die findet man nicht. Aber es kann umkippen in das Gegenteil. Das bedeutet, das gleiche Form, die gleiche Ort, kann ein Ort von Segen und ein Ort von Flug sein. Und hier ist eine gleiche Form, die aber negativ ist, was mit Saul kommt. Aber Jesus übernimmt es als die endgültige König und kommt wie Saul, kommt dann allein. In eine ist in ein negativer Zusammenhang, in die andere in ein positiver, aber es ist das gleiche Form. Und er kam zum großen Brunnen. Na, schauen Sie Orten genau an. Brunnquell des Heil. Brunnen bedeutet fließendes Wasser. Ich habe einen ganzen Vortrag zum Thema die Reinheit im Alten Testament und die Vollendung in Jesus. Fließendes Wasser bedeutet immer im Alten und Neuen Testament 3 Sachen. Es bedeutet Leben, Wasser ist Leben. Es bedeutet Tod unter Wasser, auch im Brunnen.
Auch Taufe, denken Sie, im Tod getauft, in Jesu Tod, und es bedeutet Reinheit. Und das läuft durch die ganze Bibel, Alte und Neue Testament, immer, wenn fließende Wasser gibt, es bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. Und dieser Text erreicht sein Telos, seine Zielsetzung in Jesu Kreuz, durch eine Zeichenhandlung, die Christen nicht verstehen. Als Jesus gekreuzigt war, ist er durchbohrt und Blut und Wasser kommen aus seinem Körper. Man sagt zu den Katholiken, aha, das sind die zwei Sakramenten. Sehr interessant, aber das ist nicht, was gesagt wird. Blut hat mit die Tiereopfer Jesu Opfer anstelle von alle Opfertiere und Wasser bedeutet in sein Tod ist der Weg zur Auferstehung und ewige Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Wer hat das gewusst? Zentrale Zeichenhandlung im Neuen Testament, unbekannt in christlicher Abendland. Fließendes Wasser. Wenn Sie nach Hause gehen und lesen in die Bibel, suchen Sie immer Stelle von Sintflut über, das geht durch die ganze Bibel, die Samariterin am Brunnen und, geht immer. Über Leben, Tod und Reinheit. Und der Geist Gottes kam auch über ihn. Und kam der Entsecher, fragt er, wo sind Samuel und David? Da wird ihm gesagt, siehe zu Najot und Ramen. Er macht sich von dort auf nach Najot und Ramen. Und der Geist Gottes kam über ihn, über eine Verworfene. Er kam über ihn. Und er ging hin, einher in Versuchen. Ist das ein Heiliger Geist im Sinne, dass er positiv als Zeichen, dass er erlebt die Nähe Gottes? Nein, das ist das Negative, um David zu schützen. Und war dieser Toronto-Segen ein Zeichen der Heilige Geist oder ein Zeichen, was total anders, sicherlich was total anders, hat mit Heiliger Geist nicht im geringsten zu tun. Wir verfügen nicht über Gottes Geist. Ich bin berufen durch mein Tauftext, und das ist Johannes 3, Nikodemus. Und deswegen ist mir zentral in unserer schwärmerischen Zeit. Wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist wie der Wind, der kommt und geht wann und wie er will. Wir verfügen nicht über den Heiligen Geist. Und viele Leute glauben heute, guten Morgen, Heiligen Geist, jetzt mag ich alles, der Geist macht alles für mich. Das ist reine Unsinn. Ich habe Wunder erlebt, ich zweifle nicht an Gottes Wunder, aber er tut das wann und wie er will, nicht wann und wie ich will. Ich verfüge nicht über Gottes heilsgeschichtliche Plan und nicht über seinen Heiligen Geist. Er verfügt über mich. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Christus als Glück zu bezeichnen. Die einzige Spruch in mein Pfarramt, Bischof Bezel, der große bayerische Bischof. Frömmigkeit ist die Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Nicht der Versuch, ihn abhängig auf mich. Und das ist grundsätzlich für Evangeliumsverständnis sein. Ich zweifle nicht, dass Gott Wunder tut. Ich habe ständig Wunder von ihm erlebt. Ich bin kreuzesgläubig, nicht wundergläubig. Und ich habe Wunder erlebt, weil ich mich ausgeliefert habe, Gottes Gnade, und nicht Wunder verlangt. Echte Wunder, nicht Scheinwunder. Sehr wichtige Themen. Und da zog er sein Kleid aus. Wird das Zeichen von Heiligen Geist? Das ins Versuchen geriet und schamlos sein Kleid aussieht als König. Ist das Zeichen Heiliger Geist? Oder dass man fällt rum oder man kräht wie ein Hahn oder bellt wie ein Hund? Wenn das Heiliger Geist ist, dann habe ich längst das gekriegt, weil ich kann bellen wie ein Dackel. Wenn ich belle, alle Dackel bellen. Ich belle genau, wenn ich belle, alle Dackel im Ort bellen, ja? Wenn das Zeichen ist für Heiliger Geist, ja? Dann kommt weiterhin mit Saul und Jonathan als Vermittler für David und wie er geschützt wird, er David schützt. Ich will Sie nur einen Überblick geben. Ich will jetzt David bei den Priester von Nob. Das ist alles in meinem Buch. Und die ganze Zeit ist David verfolgt. Er ist verfolgt durch das ganze Land, dass er sogar unter den Feinde gehen muss.
Und Menschen kommen zu ihm. Und er sammelt Menschen bei sich. Menschen, wo Saul den entweder ungerechte Weise oder gerechte Weise gegen. Es gab da auch Verbrecher bei David. Und wissen Sie, was dahinter steckt? Dass David König ist für alle Menschen, auch für die Verbrecher. Und Jesus hat zwei Arten von Tischgemeinschaft, unter ausgestoßene Zöllner und auch Verbrecher als Angebot und die junge Gemeinschaft gehabt. Und William Shakespeare, der große Christ, es gibt zwei Bücher auf Englisch über Shakespeare als Christ, übernimmt diese Themen Henry IV, Part 1 und 2, Heinrich IV, Teil 1 und 2, wo der gerechte König, die wartet noch, um König zu werden, lebte unter Horen und Diebe, ohne Horerei zu betreiben und ohne Dieberei, weil er da für das ganze Volk ist. Und der Sohn David, Jesus, sein Angebot ist für alle Menschen. Er spricht ein Ehebrecherin frei, der Buße tut, und ein Mörder frei und. Und das sind die Leute, die sammeln und David. Und das ist eine Vorstufe zu Jesus, wo sein Angebot des Heil in Gemeinschaft mit ihm geht für die Ausgestoßenen, für die Unreinen. Und die Volksfeindliche, wie die Zöllner zum Beispiel. David macht sich auf und ging seines Weges, Jonathan aber ging in die Stadt. Ständig versucht Jonathan, David zu schützen. Das ist Gottes Mittel. Das Merkwürdige ist, was wir erleben als Juden und als Christen. In die Verfolgung gibt immer wieder Menschen, die plötzlich da uns zu helfen. David erlebt das, hast du bestimmt erlebt in Indonesien. Das gibt immer wieder und manchmal sehr unscheinbar, manchmal nicht die Frommen, unscheinbare Menschen. Oder Juden im Dritten Reich, wo es Christen gab, die bei den Juden gekauft haben und Sache für die Juden getan, in Geheim, wo man gerade das nicht erwartet. Gott kann Türe aufmachen, wann und wie er will. Wir können das nicht verlangen und erwarten. Wir sind ausgeliefert seine Gnade und seine Wille. Und er weiß, was er tut und warum er das tut. Und er weiß besser, was gut für mich ist, als ich das weiß. Es gibt eine Zeit zu leiden. Und es gibt eine Zeit zu sterben. Und das sollen wir auch nicht vergessen. Weiß ich, was gut für mich ist? Wer glaubt, dass er weiß, was gut für ihn ist? Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was gut für mich ist. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Wer das weiß und versucht danach zu leben, fängt an, ein Christ zu sein. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Und wenn ich verlange, mein Wille geschehe, tu mir eine Wunde, ich glaube an dich. Da geht man genau die umgekehrte Wege. Als ob ich weiß, was gut für mich ist. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und was passiert zu mich, wenn ich nie leide? Wenn alles gibt, was ich haben will, ich werde satt und oberflächlich wie die deutsche Fußballmannschaft. Ja? Oder? Und als David nach Nob kam zum Priester Achimelech, entsetzte sich Achimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? Und David sprach zu dem Priester Achimelech, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, Notlüge. Oh, ich kann mich erinnern, als ich bei frommen Leuten gesagt, Notlüge ist notwendig, wenn es geht um Leben. Was? Wir dürfen als Christen nicht lügen. Wenn ich im Dritten Reich bei euch versteckt wäre, und da kommt der SS und sagt, ist die Jaffin da? Und sie denken, oh na, Herr Jesus, ich lüge nicht, ich muss die Wahrheit sagen, ja, Jaffin ist da. Dann sind sie hingerichtet in Selbstgerechtigkeit. Sie kommen in eine Lage, Notlüge ist nicht gut. Sie müssen Buße tun. Aber wir kommen ständig in Lage im Leben wie Samuel, wo wir zwischen zwei Übel wählen muss. Und wenn es geht um Notlüge oder Tod, die Bibel sagt, das läuft doch die ganze Geschehen. Das fängt dann auch mit den Hebammen in Israel, in Ägypten. Die israelitische Hebammen, Notlügen, wie die Kinder rauskommen und dass sie nicht tun, was der Pharao will. Das bedeutet nicht, dass Notlüge gut ist. Jede Lüge ist nicht gut. Und wir müssen Buße tun. Aber man nimmt die kleinere Übel, wenn man das hat. Volker hat das auch gesagt. Und das ist sehr, sehr richtig. Lass uns nicht scheinheilig sein. Wir lügen viel mehr, als wir denken, auch im Geist. Viel, viel mehr, wenn sie ehrlich mit sich selbst sind. Niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und in den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwas 5 Brote, wie er brauchte 5 Steine, nur ein Hand, Goliath umzubringen, oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand. Und das kommt jetzt eine die faszinierendste Zeichenhandlung in die ganze Bibel. Die ist nicht unbekannt, aber nicht viel bekannt. Der Priester antwortet David, ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot, die 12 Schaubrote für die 12 Stämme Israel, die lebendige Stämme Israel. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten haben. David antwortet dem Priester, sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war als die Schaubrote. Nur die Priester darf eigentlich die Schaubrote essen. David mag sich zu Priesterkönig, seine Zeichenhandlung. Er nimmt, was die Priester gehört. Und das ist eine gesamtbiblische Linie und die Bibel ist gesamtbiblisch immer zu verstehen. Melchisedek, der gerechte Priesterkönig, David und Jesus, der endgültige Priester in alle Ewigkeit und König der Juden und Heiden Heiland. Es war aber am selben Tag ein Mann von den großen Sauls dort eingeschlossen für den Herrn mit Namen Doeg, ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Immer diese Themen, die durch die ganze Bibel läuft, ich habe gestern Abend das betont, die gute und die schlechte Hirte. Die zentrale gute Gestalten in der Bibel waren Hirte. Das ganze Alte Testament von Abel an, Abraham, Mose, David und. Und die härteste Kritik in der Bibel ist gegen die schlechte Hirten. Vor allem Hesekiel 34, Jeremia 23, Sacharja 11 und. Und das Positive erreicht sein Zentrum in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte David und Jesus, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Und die schlechte Hirten war die Hohepriester und Schriftgelehrte gegen Jesus, die katholische Geistliche, die das Evangelium ablehnt. Und wir müssen uns selbst in unserer evangelischen Kirche heute fragen, ob wir wirklich eine Kirche des Wortes sind oder ob wir das Wort nicht manchmal preisgeben, der Zeitgeist. Versagen der Hirten. Und David sprach zu Achimelech, ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffe nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs wird eilig. Der Priester sprach, das Schwert des Goliaths, ja, und er kriegt dann das Schwert Goliath als Zeichen, er kriegt die Stärke. Der Herr ist in den Schwachen mächtig und David bleibt immer noch schwach gegen Saul. Aber hier steigt er ein gewisser Sinn der Stärke. Er hat Goliath besiegt. Na, dieser Priester hat keine Ahnung, dass Saul David verfolgt. Und wie Sie wissen, Saul durch Doeg verrät die Sache und Saul ist überzeugt, dass dieser Priester stets zu David, ohne dass die Priester nicht die geringste Ahnung gehabt hat und Saul bringt die ganze Priesterlinie um. Nur eine entgeht zu David. Wir sehen Schritt um Schritt, und da lesen Sie bei Saul, Schritt um Schritt, wie das Böse auf ihm reitet. Luther hat immer gesagt, entweder reitet der Satan auf uns oder der Herr. Denn wir haben 3 Machtgewalte in dieser Welt. Wir sind die Niedrigste, über uns steht der Satan und über Satan steht Jesus. Und die Frage ist, wer uns reitet. Und wenn ich sage, ich werde entscheiden, dann Satan reitet über mich. weil ich bin hilflos ausgeliefert, meine eigene fleischliche Art. Und ich werde immer mehr in Selbstbestimmung. Und das ist der Ruf, der verlorene, endzeitliche Mensch. Ich will mich selbst finden. Wissen Sie, was Selbstfindung bedeutet ohne Christus? Wenn die Würmer uns im Grab auffressen. Das ist Selbstfindung. Ohne Christus. Das ist Erbsünde. Ich werde entscheiden. Der Mensch ist der Maßstab aller Dinge. Wir sind der Herren der Welt. Das ist die endzeitliche Mensch in Aufruhr gegen Gott. Und jetzt muss David zu die Feinde gehen. Das ist auch ein Zeichenhandlung. Denn Jesus wird auch für die Feinde sterben. Er geht in Ausland, er geht zu die Feinde. Und er kämpft sogar dann später für die Feinde. Wie Jesus auch kämpfen wird. Für die Heiden, die gegen ihn waren, und auch für die Juden, die gegen ihn waren. Und David mag sich auch und floh an jedem Tag vor Saul, kam zum Achish, dem König von Gat. Denken Sie, Sie erinnern über David, was er dieses Volk angetan hat. Aber die Größten von Achish sprach zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem Sie in Reigen, der König des Landes, in Reigen sagen, Saul schlug 1000, David aber 10.000. Es gibt nur eine Art, David zu schützen. Er muss sich verrückt spielen. Jesus, du Sohn Davids. Kennen Sie die Stelle ziemlich am Anfang von Markus, wo die Eltern Jesu, seine Mutter und seine adoptierte Vater und Kinder, die wollen Jesu für verrückt erklären. Nicht, weil sie glauben, dass er verrückt ist, weil wenn er als verrückt erklärt, kann er nicht umgebracht. Und sie haben gesehen, Jesus stellt sich ständig an Gottes Stelle, er wird umgebracht werden. Und das hängt mit der David zusammen, eine Erfüllung. David spielt verrückt, die wollten Jesus für verrückt erklären, ein Verrückter darf man nicht umbringen. Nach jüdischem Gesetz und auch nach die Geflohenheit im Nahen Osten, auch unter die Philister damals. Er hat einen besonderen Status. Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gott. So schlimm war das bei Saul, er musste die Feinde gehen. Und so schlimm hat Jesus das bei den Juden, bei seinem eigenen Volk, dass der Weg geöffnet wird zu den Heiden. Hier läuft doch die ganze Geschehen hier mit Saul und David, Vordeutung von Jesus. Und er stellt sich wahnsinnig für ihre Augen. Das habe ich immer mit meinem vierten Klass David gespielt. Ich kann auch Schauspielen, ja. Und ich habe mich gegen die Wand gerannt und Speichel von dem Mund und so. Ich habe David gespielt. Da, die haben getobt vor Freude, das zu sehen. Der verrückte Pfarrer, ja, ja, ja. Und das war der Weg, ihn zu schützen, ja, weil die können nichts tun gegen ihn. Und stellt sich wahnsinnig für die Augen und tobte unter ihre Händen und rannte gegen die Pforte des Tors und ließ sein Speichel ins der Fall in Israel. Wenn neue Leute kommen nach Israel, die kriegen ein doppelter Begrüß. Haveni Shalom Aleichem, sei willkommen bei uns, und dann dazu hingefügt, haben wir nicht genug Wahnsinnige hier, dass wir euch auch brauchen, ja? Das ist die doppelte Gruß, die Juden kriegen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ja? Das ist sehr bekannt in Israel, dieser Text. Haben wir, brauchen wir noch mehr Meshuggene haben? Wir haben genug hier jetzt, ja? Ein sehr aktuelles Text, ja? David wird auf Anführer, ich glaube, ja, ich nehme vielleicht nur diesen Teil, aber was ich will, ist, dass ich sie zeigen durch diese ganze Geschehen, dass alle diese Linie, gesamtheilsgeschichtliche Linie zu tun, alles hat mit einer Vordeutung von Jesus zu tun, in einer Form oder andere. Denn es ist nicht von wegen, dass Jesus der Sohn David ist. David ging von da hinweg und rettet sich in der Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kommen sie zu ihm dahin. Die, die ihn weggelassen haben, kommen jetzt zu Schluss dann zu ihm. Und so wird die Juden am Schluss zu Jesus kommen, wenn Jesus wiederkommt. die Seine, die Erstgewählte, seine Familie. Es versammelt sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterte Herzen waren, gute und schlechte. Und er wurde ihr Oberster und es war bei ihnen etwas 400 Mann. Und David ging von David Mizpe im Land der Moabiter und sprach zum König von Moab, lass meine Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir zu tun hat. Immer in seiner Not hat er zweifach gehandelt. Er hat die Männer bei sich, aber das war nicht das erste seiner Handlung. Immer war Gebet. Das müssen Sie genau schauen bei David. David traut sich nicht auf menschliche Stärke, sondern er traut sich auf Gebet, aber er verzichtet nicht auf menschliche Stärke. Und das ist auch eine Art für Israel heute. Mehr und mehr in Israel glaubt man an Gottes Wege und Verheißung. Das Volk wird immer frommer sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir verzichten auf Atomwaffen und die Fähigkeit, uns zu verteidigen. Jesus wurde gefragt, das ist gegen diese Friedensbewegung Unsinn. Petrus, ob der Schwerter tragen darf, und Jesus sagt zwei, das ist genug, das Recht auf Verteidigung. Wir brauchen uns nicht einfach hingeben wie die stumme Lämmer. Wir haben das Recht auf Verteidigung. Das habe ich immer gesagt zu Menschen, die wollte Bundeswehrdienst verweigern. Ich habe Bundeswehrdienst verweigere geschützt nur unter die Umstände, dass sie Angst hat, dass sie in die Schwert annehmen worden und durch das Schwert vergewaltigt wird. Es gibt Menschen wie von Alkohol. Bei mir ist die Gefahr Schokolade. Das ist ein bisschen nicht ganz so gefährlich, ja. Dass wer das Schwert im Hand nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Zum Beispiel, ich habe eins verteidigt, der sagt, ich akzeptiere, dass wir das Recht haben, ein Bundeswehr zu haben und zu verteidigen. Aber mein Verständnis von Jesus geht über sein Liebe und deswegen will ich kein Schwert tragen. Ich habe ihn verteidigt. Aber wer hat argumentiert, du sollst nicht töten, habe ich den nie verteidigt. Weil das hat nicht mit Krieg zu tun in der Bibel. Krieg in Verteidigung ist nicht Mörder. Und zu sagen, alle deutschen Soldaten sind Mörder, ist reiner Unsinn, biblisch gesehen. Wenn man aber tötet jüdische Zivilisten, das ist eine ganz andere Sache. Man muss hier sehr deutlich trennen und biblisch denken. Ich habe beide verteidigt. Mein Sohn war Fallschirmjäger. Mindestens er wollte Fallschirmjäger, bis sein bester Freund eine sehr komplizierte Operation untergehen, weil er hat hart gelandet. Und mein Sohn blieb bodenständig. Er hat den Major rumkutschiert in mein Auto und er ist nie gesprungen als Fallschirmjäger, ja. Ja, er ist ein starker Typ, ja. Aber er hat nie gesprungen. Und er brach sie für den König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David. Immer wieder kommen Propheten. Saul hat niemand, mit wem er Auskunft von Gott kriegen könne. Keine mehr steht zu ihm. Die einzige Überlebende von den Priestern von Nob geht zu David. Propheten kommen immer wieder. David wird immer wieder Wege von Gott gezeigt. Und Gott schweigt zum Saul. So stark, dass Saul okkulte Handlung und muss eine Hex von Endor, um gefragt zu werden. Der Herr ist mit David, der Herr ist mit die Seinen. Und wie leicht lassen wir uns einschüchtern von die Medien, von die unchristliche Welt. Und wie leicht vergessen wir, dass der Herr will uns führen, wenn wir uns ausgeliefert werden. Und ausgeliefert bedeutet nicht, dass man verzichtet auf alles. Das verlangt Gott nicht. Aber dass er im Mittelpunkt unser Leben ist. Dass wir leben aus Gebet und Führung, aus sein Wort. Und wenn wir das tun, Gott wird Wege zeigen. Und diese Wege sind nicht unsere Wege. Meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Wege und Gedanken als eure Wege und Gedanken. Amen. Und wir lassen das wie gestern Abend auch als Gebet. Ich merke, der Herr will diesen Text bei mir einfleischen, ja. Deshalb beide Abend jetzt geendet mit den gleichen Aussage, die im Grunde genommen ein Gebet. Wollen Sie das gleiche Lied wie gestern Abend auch singen? Die war so gut, ja.
Nein, wir haben ein anderes.
Da haben Sie andere, okay.
355.
Hat meine Frau gesagt, wie ich sehr bewegt war von diesem Lied.
Ein wunderschönes Lied.